Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Und heute geht's ins Gym.
Wir haben Handtücher besorgt. Also man kann ohne Handtuch kommen, aber auch ins Schwitzen kommen.
Die Ankündigung Daniel Wetzels von Rimini-Protokoll, dessen Stück Sweat heute Abend Uraufführung in Berlin feierte mit vielen elektronischen Beats und diesen großen Geräten. Uraufführung gab es auch in Hamburg beim Sommerfestival auf Kampnagel. Wir sprechen über eine Ausstellung im KZ-Mittelbau Dorau, wo die Arolsen Archives, früher hieß das Internationaler Suchdienst, Einblick in ihre Recherche und Archivarbeit bieten. Und Barbara John, Ombudsfrau für die Opfer der Hinterbliebenen des NSU zum Aussteigerprogramm, das die NSU-Terroristin Beate Zschäpe absolvieren will. Und damit herzlich willkommen zu Fazit. Ohne richtig großes öffentliches Aufsehen ist die NSU-Terroristin Beate Zschäpe in ein Aussteigerprogramm aufgenommen worden. Erinnert man sich an die 438 Prozesstage, in denen sie keine Miene verzog, kein Wort sprach, sich gefühllos zeigte in der Gegenwart der Opfer, so kann es schon erstaunen, dieser Schritt weg vom Rechtsterrorismus, und er wird auch von vielen bezweifelt. Unter anderem von der Ombudsfrau der Bundesregierung für die Opfer und Hinterbliebenen des NSU, nämlich Barbara John, die jetzt zu Gast im Fazitstudio ist. Guten Abend, Frau John.
Einen schönen guten Abend.
Ja, wie erklären Sie sich erstmal, dass es doch recht wenige dünne Reaktionen auf diesen Schritt von Beate Zschäpe in das Aussteigerprogramm gibt?
Die NSU-Morde, die Erinnerung daran, verblassen allmählich. Das hängt natürlich einfach mit den Jahren auch zusammen. Der erste Mord wurde im Jahr 2000 begangen an Enver Şimşek in Nürnberg. Das sind jetzt 25 Jahre her, dann folgten 9 weitere. Und es gab ja 3 Sprengstoffanschläge und es gab 15 Bankeinbrüche, die aber vorher da waren. Und ich denke, dass auch bei den Journalisten viele mit NSU nicht mehr viel verbinden können. Leider, denn es ist der entsetzlichste Einschnitt, gerade im Zusammenleben mit Einwanderern, der Deutschland, also die Bundesrepublik damals getroffen hat und an den wir erinnern müssen und wollen.
Sie finden, jemand wie Beate Zschäpe dürfte nicht in ein Aussteigerprogramm aufgenommen werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Warum?
Das ist nicht meine Einstellung. Sie kann in 20 Aussteigerprogramme aufgenommen werden. Aber was nicht geht, ist, dass sie das, und das wird sie machen, vorbringt, um frühzeitig, nämlich schon nach 15 Jahren, auf Bewährung entlassen zu werden. Das ist die Stufe dazu. Das ist der Eingang. Das öffnet eine Tür für sie. Und wenn das erfolgt, dann muss sie vor dem Oberlandesgericht in München darlegen, dass sie sich in den 15 Jahren, die sie abgesessen hat, und sie ist ja unter besonderer Schwere der Schuld verurteilt worden, dass sie sich so gebessert hat, dass sie ein Leben führen wird, in dem sie soziale Verantwortung übernimmt, auch für andere. Das hat sie ja nicht getan, im Gegenteil. Das Böse daran ist, dass der Vortrag, den der Rechtsanwalt oder sie auch in langen Papieren machen wird, der kann nicht ergänzt werden durch das, was die Opfer in der Zeit durchgemacht haben. Und das geht nicht. Man kann nicht nur die Täterperspektive sehen. Und das ist unser Rechtsstaat, der das macht. Wenn der Prozess vorbei ist, geht es nur noch um die Resozialisierung der Täter und der Täterin. Und diese Täterin hatte alles für sich. Die hatte einen Anwalt, die hatte eine Therapie, die hat eine Ausbildung gemacht, sie ist versorgt worden, sie konnte Sport machen, während die Opfer nichts hatten. Sie sind nicht einmal richtig entschädigt worden und mussten sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen, in den sie gestoßen wurden. Und das geht nicht. Und insofern fordere ich, dass auch die Opfer, wenn das zu dieser Entscheidung kommt, und sie wird den Antrag auf Vorzeit ja auf Entlassung stellen, dann müssen auch die Opfer diese Chance haben, ihr Schicksal darzulegen.
Nächstes Jahr entscheidet das Oberlandesgericht München über Zschäpes Mindestverbüßungsdauer. Sie kommen vermutlich auch deshalb darauf, weil ein Kollege von Beate Zschäpe, nämlich ihr Fluchthelfer, André Eminger, eben solches auch gemacht hat vor 2 Jahren und ihm das durch dieses Aussteigerprogramm auch gelungen ist, früher aus der Haft entlassen zu werden, ne? Oder die Haftdauer zu verkürzen.
Ja, das war sehr erstaunlich, dass ihr André Eminger, der ihr die Autos besorgt hat, die Wohnmobile, die Fahrkarten, die Wohnungen, in die sie ziehen mussten, die waren ja untergetaucht, die drei, der das alles organisiert hat, ist nur zu 2,5 Jahren verurteilt worden in München im Jahr 2018 und hat dann dieses Aussteigerprogramm machen dürfen und 10 Monate, die er noch hätte absitzen müssen, die sind ihm geschenkt worden. Und das könnte bei Beate Zschäpe ähnlich laufen, dass sie, obwohl sie 10 Menschen ermordet hat, so viele schwer verletzt hat, vollkommen gefühllos war und auch noch ist. Ich habe sie ja auch beobachtet im Prozess. Die Hinterbliebenen, die haben sich gewunden in ihrem Schmerz bei der Zeugendarstellung, soweit sie Zeugen auch des Prozesses waren. Und sie hat vollkommen beteiligungslos daneben gesessen, nicht ein Wort an sie gerichtet. Auch nicht, als der Prozess dann beendet war, sich irgendwann mal eine Geste, wie fürchterlich das war, nichts. Sie ist aus meiner Sicht die große Strategin unter den dreien. Die beiden anderen haben sich ja selbst gerichtet. Sie will überleben. Und man kann sich vorstellen, was das für ein Überleben sein wird. Sie hat in ihren jungen Jahren nur mit diesen Rechtsextremen, also ob die rechtsextrem waren, jedenfalls mörderischen jungen Leuten mit den beiden Männern zusammengelebt. Jetzt kommt sie in ein Aussteigerprogramm. Wer sitzt da? Rechtsradikale, vielleicht keine Mörder, aber solche, die auch Straftaten begangen haben. Und dann kommt sie zurück in eine Gemeinschaft. Wie soll die Frau da reagieren? Also das ist ein großes Rätsel und deswegen weiß ich auch nicht, ob so ein Aussteigerprogramm überhaupt für sie geeignet ist. Aber sie soll es machen, man soll es versuchen. Sie wird ja irgendwann einmal sowieso entlassen. In Deutschland ist die, wie gesagt, die Resozialisierung das Wichtigste, was aus den Opfern wird und wie sie wieder zurückgefunden haben in ein soziales Leben, das ist der Juristerei und dem Staat egal. Mhm.
Frau John, Sie zweifeln am Rechtsstaat in diesem Fall. Sie zweifeln aber auch an den Menschen, die jetzt individuell entscheiden, ob man diese Beate Zschäpe dann wieder verfrüht aus der Haft entlassen kann. Man könnte ja auch sagen, das sind Profis, die wissen schon, was sie tun, die können auch einschätzen, wie die Frau drauf ist, sage ich jetzt mal etwas lässig.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Also das sind ja auch Programme, die vom Staat unterstützt werden. Und natürlich werden sie, um Geld weiterzubekommen, um diese Aussteigerprogramme überhaupt zu finanzieren, werden sie da Erfolge angeben. Aber es ist ja noch nicht aller Tage Abend, denn die Entscheidung trifft das Oberlandesgericht, die Strafvollstreckungskammer. Und die muss eben die ganze Tragweite des Geschehens beurteilen. Und nicht nur das, was die Täterin ihnen gesagt, sondern auch, was die Opfer sagen. Und dazu haben die Opfer in unserem Rechtsstaat keine Chance. Sie haben kein Recht. Es gibt nicht das Recht von Opfern, dazu eine Stellungnahme an das Oberlandesgericht abzugeben. Und das muss sich ändern. Und es ist so einfach, es zu ändern. Der Bundestag kann ein Gesetz beschließen, dass die Opfer von Terror die Chance haben, wenn solche Anträge gestellt werden, auf frühzeitige Haftentlassung, selber auch eine Stellungnahme abgeben. Das muss erreicht werden.
Vielen Dank für das Gespräch, Frau John. Sweat heißt die neue Arbeit von Rimini Protokoll, dem Theaterkollektiv, das seit vielen, vielen Jahren Dokumentartheater macht. Diesmal geht's musikalisch und sportlich zu, darauf lässt zumindest die Bezeichnung Muscle-Cal schließen. Zentrales Thema ist das Gym, also das Fitnessstudio, in dem Männer wie Frauen sich fit halten, stählen und schwitzen. In unserer Sendung Rang 1 hat Daniel Wetzel von Rimini Protokoll dazu Folgendes gesagt.
Das ist ein Gym, was wir gebaut haben. Da sind eben mehrere Kraftmaschinen und Fitnessgeräte, also Cardiogeräte, auf der Bühnenfläche versammelt. Und das Besondere an denen ist eben, dass die so verändert wurden, dass sie Klänge triggern oder erzeugen können.
Ja, und Michael Lages ist von diesem Gym, also dem gebauten Gym im Berliner Radialsystem, gerade direkt ins Studio gekommen. Hallo und guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Haben Sie denn auch geschwitzt? Wird man da rangenommen in Sweat?
Nein, mitmachen müssen wir nicht. Daniel Wetzel hat eben den Kern seiner Bemühungen sehr genau beschrieben. Es gibt tatsächlich diese 6, 7, 8 Geräte, so dieses Rudergerät, ein Fahrrad, das sozusagen nur Hightech-Ausgabe von dem eigenen kleinen Trimrad von früher ist. Und die Dinger funktionieren alle, wie sie funktionieren. Es sitzen Menschen drauf, die trampeln, treten, strecken, ziehen, heben. Und diese Dinger machen Musik. Wie geht das? Das kann man leider überhaupt nicht zeigen. Jedes dieser Geräte produziert, wenn es bewegt wird und sich bewegt, Daten. Die gehen rein in einen Computer. Das ist nicht mit Mikrofonen oder sowas, ne? Also die produzieren Daten, die gehen in einen Computer oder mehrere rein, werden dort gewandelt, nutzbar gemacht und kommen dann sozusagen als eine Art Musik da wieder raus. Das entspricht im Wesentlichen all dem, was sie auf irgendwelchen Hip-Hop-Feiern hören, wo Menschen zu tanzen, alles mit.
Also elektronische Beats.
Ja, alles mit elektronischem Dauerbeat runter, der kommt meistens vom Fahrrad. Und das ist die Struktur.
So, er hat gesprochen eben von diesen Fitnessgeräten, die Klänge erzeugen, aber auch, das haben wir jetzt nicht im Originalton gehört, von lokalen Experten, die gibt's ja immer bei Rimini Protokoll, lokale Experten, die aus lokalen Fitnessstudios gecastet wurden. Was haben die denn da heute erzählt?
Die haben gar nichts erzählt, beziehungsweise, naja, so wie sie jetzt sagen, erzählen, das heißt also Auskunft geben über das eigene Leben. Das haben sie alle nicht. Sie haben Texte gesprochen, die alle, glaube ich, von Daniel Wetzel sind und bearbeitet eigene Geschichten erzählen. Diese eigenen Geschichten kommen aber nicht in dem Konzert vor, über das wir jetzt reden, sondern in der Spielplatzveranstaltung davor. Mhm. Da sind 10 sind es, rosa Sitzkissen hingebaut, nein, so Kubusteile, Hocker. Und an denen hört man vom Kopfhörer dann die tatsächlichen Experten.
Das EMS habe ich spät entdeckt.
Dort wird ihr die Maschine angezogen.
Das gefällt mir, weil es so kurz ist.
Um den Körper geschnallt.
Also wie ist das?
Die Maschine macht die ganze Arbeit?
Das kribbelt.
Ja.
Es geht nur in deine Muskeln und es ist wie, naja, eben angeschlossen an Elektrizität.
An einen Verstärker angeschlossen.
Es kribbelt.
Der Verstärker umgeht ihr Gehirn und setzt ihre Muskeln direkt elektrischen Impulsen aus.
Und du sitzt dann, du kleidest dich an mit den Dingern?
Ja, du kriegst eine kurze Hose und ein T-Shirt und dann kriegst du so ein, das sieht aus wie so eine kugelsichere Weste.
Mit Klettverschlusspads an Armen, Beinen und am Hintern.
Also die, die über sich selbst erzählen, wie sie dazu gekommen sind, was die Mucki-Arbeit mit ihnen macht. Also sind viele Frauen dabei, für die das 80er Jahre, mittlere 80er. Seither ist das natürlich auch ein Emanzipations-, ein Selbstempowerment-Moment gewesen für viele. Davon erzählen sie, das ist aber Teil der Ausstellung. Und das Konzert ist das Konzert. Das sind 8 Songs, die komponiert sind von verschiedenen Komponistinnen und Komponisten. Unter anderem ein altes Stück von Franz Schubert ist mit dem Angebot, wo dann tatsächlich die Maschinen zu Instrumenten werden und die Menschen, die sie bedienen, teilweise auch singen, sprechen. Aber das ist sozusagen die Struktur des Konzerts. Mhm. Und so bleibt es einerseits ein produzierbares Projekt für den Ort, also hier fürs Radialsystem. Es bleibt auch ein transportables Projekt, mit dem man überall hinfahren kann, zum Beispiel nach Wuppertal.
Aber was interessiert Daniel Wetzel von Rimini Protokoll am Fitnessstudio? Also ich meine, es sind ja viele Aspekte. Es ist ein Mikrokosmos, es hat was mit Selbstoptimierung zu tun, es hat was mit Ästhetik zu tun. Was hat ihn zu diesem Thema getrieben?
Also rein sachlich ein Treffen im alten E-Werk in Luckenwalde. Da hat er eine Gruppe getroffen, die sich auskennt mit dieser Selbstoptimierung. Und er selber ist offenkundig auch ein bisschen affin. Natürlich geht es darum, worauf sich Menschen einlassen, die sich in dieser Art und Weise sozusagen verbessern, kasteien, quälen, was das mit ihnen macht, warum sie das machen. Und es ist aus dem Interesse, glaube ich, geboren, A, was diese Maschinen sind. Also das Mensch-Maschine-Verhältnis ist, glaube ich, ein zentraler Interessepunkt in der Arbeit von Daniel Wetzel. Übrigens, das ist wirklich, das ist Hochtechnologie. Er hat irgendwie so ein Kollektiv von Schraubern und Tontechnikern gefunden, die, glaube ich, in Biesenthal zu Hause sind, die ihm sozusagen diese Transformation gebaut haben. Vom Gerät, das irgendwas macht, zur Datei und dann zum Sound, der daraus erwächst. Den man auch variieren kann. Ne? Es ist eigentlich ein Computerspiel mit richtigen Menschen drin.
Aber Herr Lage, Sie wirken heute Abend nicht euphorisch.
Ich finde das Ganze ein bisschen überproduziert. Ich habe aber ein bisschen den Eindruck, der Abend erschöpft sich sozusagen in sich selbst. Er führt sozusagen nicht über sich selbst hinaus. Diese klassischen Rimini-Produktionen mit den Fachleuten des Alltags, die haben immer einen sehr speziellen, spezifischen Raum aufgemacht, den wir nicht kennen. Ich habe in Hamburg mal eine Produktion gesehen, wo Beerdigungsredner im Kern der Geschichte standen. Eine völlig andere Welt. Hier komme ich nicht wirklich hinter die Geschichten. Es ist kompakt, klar, und man erkennt den Zusammenhang zwischen Maschine und Musik sehr wohl. Aber wohin er führt, das bleibt mir auch ein bisschen ein Rätsel.
Michael Lages über Sweat, Songs of Push and Pull, die neueste Performance von Rimini Protokoll bzw. Daniel Wetzel, die sich mit dem Leben, Trainieren und Schwitzen im Fitnessstudio beschäftigt, zu sehen im Radialsystem als sogenannter Spielplatz. Und am Sonntag gibt es auch noch mal eine Performance. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Das Sommerfestival auf Kampnagel gehört zu den Highlights der Hamburger Sommermonate. Tanz, Musik, Performance, da wird viel geboten und vieles auch gleichzeitig. Das Programm platzt quasi aus allen Nähten. Ein Programm, das mit dem künstlerischen Leiter Andras Siebold immer wieder Grenzgänge zwischen Pop und Avantgarde erprobt. Gestern wurde es eröffnet mit der Performance Nord, über die wir hier bei Fazit schon mal zur Eröffnung des Festivals von Avignon gesprochen haben. Elisabeth Nehring, das ist vielleicht trotzdem noch mal eine kurze Erwähnung wert, auch heute Abend, weil die Choreografin von Nord, die heißt Marlene Montero-Freitasch, uns in Zukunft ja noch öfter begegnen wird. Zusammen nämlich mit Florentina Holzinger wird sie an der Volksbühne in Berlin das sogenannte Artistic Board bilden. Ist sie der neue Hotstar in der Performance-Welt?
Also sie ist auf jeden Fall eine Künstlerin, auf der ganz hohe Erwartungen liegen. Sonst hätte Matthias Lilienthal sie wahrscheinlich auch nicht gebucht für sein Artistic Board. Über sie wird ja schon als Erneuerin des Tanzes und Theaters gesprochen. Das sind hohe Ansprüche, die sich meiner Beobachtung nach daraus ableiten, dass sie erstmal schon mal die ganz großen Bühnenräume bespielen kann, dass sie die Körper und auch die Körperlichkeiten ihrer PerformerInnen mitunter auch schonungslos einsetzt, die sich nicht scheut, Grenzen zu sprengen, dessen, was man vielleicht mal so früher guten Geschmack genannt hat. Nord ist ja auch so eine Traum- oder Albtraum-Szenerie. Ich würde sagen, sie ist auf jeden Fall eine Künstlerin der zeitgenössischen Groteske, daran nicht immer leicht zugänglich, aber beeindruckend auf jeden Fall.
Heute hat ja ein Stück Uraufführung gefeiert, das sich mit der Geschichte kolonisierter Körper auseinandersetzt. Zumindest stand es so in der Ankündigung.
Ja, und es ist vor allem eine Orthotherapie, eine Selbsttherapie des Tänzers und Choreografen Mackenzie Bergil, der aus Frankreich und Haiti stammt. Er nennt es tatsächlich wirklich Selbsttherapie. Und er hat sich mit der Geschichte seiner Vorfahren beschäftigt, mit der afroamerikanischen Kolonialgeschichte, die sich in Haiti in besonders deutlicher und grausamer Weise gezeigt hat und zeigt. Und er hat daraus ein sehr poetisches, persönliches Solo gemacht und andererseits sehr formalisiert gearbeitet. Also ich fand es ein berührendes Stück.
Ja, dieser Mackenzie Bergil hat sich anscheinend, so war zu lesen, ja auch mit einer künstlerischen Strömung seiner Heimat befasst, die man Spiralismus nennt. Was ist das?
Ja, von Spiralismus habe ich heute auch zum ersten Mal gehört. Das ist eine Bewegung, die in verschiedenen Künsten sich zeigt, aber vor allen Dingen in der Literatur. Und das Charakteristische ist ein nichtlineares Verständnis von Zeit und Geschehnissen. Ich würde es mal deuten, ein Erlebnis des Fließens, der Gleichzeitigkeit von Perspektiven und Erfahrungen. Die Spirale ist hier ganz wörtlich zu nehmen als Figur, also etwas, das nicht linear von A nach B verläuft, sondern in wiederkehrenden Zyklen. mit dem sich dann Altes und Neues miteinander verbinden. Und interessanterweise ist der Spiralismus in den 60er Jahren in Haiti entstanden, in Reaktion und Opposition auf das Regime des Diktators François Duvalier. Es ist also eine künstlerische Bewegung, die sehr politisch sich selber aufgefasst hat.
Ja, und wie verarbeitet er das zu einer Choreografie über Kolonisierung?
Also auf jeden Fall, indem er die Idee des Nichtlinearen und des Spiralisierens folgt. Es gibt unzählige Referenzen an kulturelle Codes und Bilder, die gar nicht alle zu erfassen sind, wenn man sich nicht sehr gut mit der Kultur- und Kolonialgeschichte Haitis auskennt, aber die sich trotzdem zu einem bewegenden Ganzen zusammenfügen. Mackenzie Bergil zum Beispiel, er bewegt sich wie in Trance über die Bühne, wie in einem Voodoo-Ritual mit einem ganz angespannten Körper. Und in diesem Ritual spielen auch Elemente des Katholizismus eine Rolle. Es gibt immer wieder diese schwarzen Marienfiguren. Es gibt Assoziationen an Kinder, entweder durch Kleider oder eine Geschichte wie die des jungen George, der mit 14 Jahren hingerichtet wurde, weil er beschuldigt wurde, zwei Mädchen umgebracht zu haben. Es gibt einen Text, der die Geschichte Haitis erzählt, vor allen Dingen diese sogenannte Unabhängigkeitsschuld, eine riesige Summe, die Haiti nach der Erlangung der Unabhängigkeit noch lange an Frankreich zahlen musste. Also es tauchen ganz viele verschiedene kulturelle und politische Referenzen auf. Und dazu macht eigentlich Mackenzie Bergil nicht sehr viel mit dem Körper. Er setzt den Körper sehr dezent ein. Aber ich finde, er hat wirklich das Elementare des Stückes verkörpert, nämlich der erste und der letzte Satz sagen, "What I am is never just me, I carry us." Also ich trage in meinem Körper alle Erinnerungen und alles, was passiert ist, bereits in mir.
Also ein anscheinend hoch aufgeladenes Stück. Dann gab es ja heute Abend noch eine andere Uraufführung, und zwar von der US-amerikanischen Choreografin Ogemdi Ude, die auch eine alte Tanzform revitalisiert. Eine, mit der sie in ihrer Jugend groß wurde, die nennt sich Majorette. So eine Art Formationstanz in Uniform und das zu folgender Musik. Also auch sehr elektronisch. Und vielleicht als Fun Fact an dieser Stelle noch, von diesem Tanz wurde ja auch Beyoncé inspiriert. Was macht Ogemdi Ude damit, Elisabeth?
Ja, sie fragmentarisiert diesen Formationstanz eigentlich. Sie lässt ihre Tänzerin nicht wirklich das Ganze vortanzen, so wie es dann ursprünglich war oder ist. Sie haben auch keine Stäbe durch die Luft fliegen lassen, wie es ja eigentlich in der Ursprungsversion dann getan wird. Aber sie benutzt Elemente daraus. Und die sechs Tänzerinnen, die mit ihr da oder die auf der Bühne stehen, nicht mit ihr, sie ist außerhalb, die beeindrucken durch ihre absolute Körperbeherrschung. Also diese Körper, die winden sich, sie bouncen, sie federn, sie schütteln sich, sie springen. Oft alle zusammen. Dann gibt es aber auch so Solo-Einlagen. Da wird es ziemlich individuell. Da merkt man, dass die Tänzerinnen jeweils ihre eigenen Erfahrungen mit dem Majorette haben und da wirklich ganz, ganz individuell mit umgehen. Und das Ganze, würde ich schon sagen, ist als ganz große Feier schwarzer Weiblichkeit angelegt.
Ist es denn jetzt eigentlich eine Strömung oder ein Trend, dass im zeitgenössischen Tanz von populären Tanzformen immer mehr übernommen wird oder mit eingearbeitet wird?
Absolut, ja. Also ich würde es wirklich als Strömung bezeichnen, die in den allermeisten Fällen einer wirklichen Suche nach einem angemessenen Ausdruck, einer Form, die passt, entspringt. Das hat Ogemdi Ude auch im Interview gesagt. Sie hat nach Tanzformen jenseits des zeitgenössischen Tanzes gesucht, weil sie sich daran nicht wiedergefunden hat. Sie hat nach etwas gesucht, was zu ihr passt, und da hat sie sich an den Tanz ihrer Jugend erinnert. Und letztlich sind diese Versuche, ich würde mal sagen, populäre Tanzformen in den künstlerischen Tanz einzubauen, sie zu verschmelzen, immer auch Erweiterungen der Kunstform, also eben die urbanen Tänze, ne? Das sind die berühmtesten Beispiele, aber auch den Rakshaki, den orientalischen Tanz oder das Voguing oder hier der Majorette. Und ich finde, das sind Entwicklungen, die sind auch ein bisschen unabhängig vom einzelnen Ergebnis zu sehen, die der Kunstform an und für sich gut tun, weil sie immer weiterbringen, und zwar in verschiedene Richtungen. Und das ist spannend, weil sonst kocht man ewig in derselben Suppe, hätte ich beinahe gesagt, und nichts verändert sich.
Elisabeth Nehring mit ersten Eindrücken vom Sommerfestival auf Kampnagel in Hamburg, das gestern eröffnet wurde und noch bis zum 24. August läuft.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Seit ein US-Investor bei Mubi eingestiegen ist, steht der Arthouse-Streaming-Dienst in der Kritik. Wie die britische Zeitung The Guardian meldet, haben Künstlerinnen und Künstler den Streaming-Dienst in einem offenen Brief aufgefordert, seine Beziehung zu dem Geldgeber zu beenden. Grund sind dessen Investments in die israelische Rüstungsbranche. Die bislang 63 Unterzeichner sind beruflich mit Mubi verbunden, darunter die Regisseure Radu Jude, Aki Kaurismäki und Joshua Oppenheim. Die Unterzeichner forderten Mubi auf, Sequoia Capital öffentlich wegen Profitgier durch Völkermord zu verurteilen. Außerdem soll der Dienst für künftige Investments ethische Richtlinien festlegen. Zuvor hatten sich ebenfalls wegen des Sequoia Investments einige Veranstaltungsorte aus dem Mubi Film Festival zurückgezogen, darunter Glasgow, Mexiko-Stadt und das chilenische Valdivia. Das Independent Film Festival sollte ursprünglich in 12 Städten auf mehreren Kontinenten stattfinden. Ein ehemaliger Superman-Darsteller will bei den Massenabschiebungen der US-Regierung helfen. Dean Cain gab auf Instagram bekannt, er wolle als Mitarbeiter der US-Einwanderungsbehörde Abschiebungen unterstützen. Zuvor hatte er ein Rekrutierungsvideo der Behörde veröffentlicht. Cain selbst hatte in den 90er Jahren die Rolle eines Helden mit Migrationshintergrund berühmt gemacht. In der Serie Lewis and Clark – The New Adventures of Superman spielte der heute 59-Jährige die Titelrolle. Der Serienheld Superman kommt eigentlich von einem anderen Planeten und wurde von seinen Eltern auf der Erde ausgesetzt. Diese Migrationsgeschichte greift auch der aktuelle Kinofilm auf. Den Film hatte Dean Cain zuletzt öffentlich als Vogue kritisiert. Politiker im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca werfen Adidas kulturelle Aneignung vor. Es geht um eine neue sogenannte Sneaker-Sandale des deutschen Sportartikelherstellers. Eine Mischung aus Turnschuh und Sandale. Politiker in Mexiko sagen, der Entwurf gleiche den traditionellen Sandalen des Dorfes Hidalgo Yalalac. Der Gouverneur des Bundesstaates drohte mit einer Klage. Adidas äußerte sich zunächst nicht. Mexikanische Politiker hatten schon mehrmals Modeunternehmen vorgeworfen, ohne Absprache indigenes Design zu nutzen. Klagen gab es etwa gegen den chinesischen Online-Händler Shein oder die spanische Modekette Zara. Der Latin-Jazz- und Rumba-Musiker Eddie Palmieri ist tot. Er starb gestern Abend in New Jersey. Das bestätigte seine Plattenfirma Fania Records. Palmieri wurde 88 Jahre alt. Er war Pianist, Komponist und Bandleader. Außerdem der erste Latino, der einen Grammy gewann. 1975 mit dem Album The Son of Latin Music. Palmieri begann seine Karriere in den 50er Jahren und stand bis ins hohe Alter auf der Bühne. Er bekam 7 weitere Grammys und veröffentlichte rund 40 Alben. In der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora ist ab morgen eine Ausstellung der Arolsen-Archives zu sehen. Das ist die Institution, die sich um die Rückgabe von Gegenständen aus den Konzentrationslagern an die Hinterbliebenen bemüht. Keine leichte Aufgabe, so viele Jahrzehnte nach dem Kriegsende. Andreas Fröse ist Historiker und Leiter der Gedenkstätte und war vor der Sendung im Fazitstudio. Ich habe ihn zunächst gefragt, was diese Ausstellung denn so besonders macht.
Ja, diese Ausstellung wirft einen Blick auf die Gegenwart der Geschichte. Im Zentrum der Ausstellung steht ein Thema, das eng mit der KZ-Geschichte verbunden ist, mit der Entrechtung von Menschen, nämlich auch die erzwungene Abgabe persönlicher Gegenstände. Und diese Gegenstände, die sind zum Teil bis heute noch vorrätig in den Arolsen Archives Lager, noch mehrere tausend dieser Gegenstände. Und es gibt in den Arolsen Archives Mitarbeitende, deren Hauptaufgabe darin besteht, nach Familienangehörigen derjenigen Menschen zu suchen, denen diese Gegenstände entnommen wurden.
Was wahrscheinlich sehr, sehr schwierig ist.
Das ist sehr schwierig. Es sind einerseits persönliche Gegenstände und ein Konzentrationslager hatte auch eine Lagerverwaltung. Es wurde sehr viel aufgeschrieben mit den Gegenständen. Idealerweise gibt es noch einen Hinweis, zumindest auf eine Häftlingsnummer, die dann mit einem Namen in Verbindung gebracht werden kann. Aber auch wenn man den Namen hat, ist es natürlich unter Umständen sehr schwierig, gerade wenn es diesen Namen eben öfters gab. Und es wurde den Häftlingen auch sehr viel zugeschrieben. Es wurde ihnen eine Nationalität zugeschrieben, die nicht immer diejenige war, die sie selbst gewählt hätten. Und das macht es sehr schwierig, nach Anhaltspunkten zu suchen, wo denn die Familien zu finden sind. Aber in vielen Fällen glückt es eben auch. Und dann ist es natürlich immer kleiner Erfolg, den Angehörigen ein Stück ihrer Vorfahren zurückzubringen und ihnen auch eine Gewissheit zu geben, was genau mit ihren Vorfahren geschehen ist.
Was sind das für Stücke? Um was handelt es sich?
Das ist ganz unterschiedlich. Das können Schriftdokumente sein, das können Ausweise sein, das können Fotos sein. Es gibt auch Taschenuhren, es gibt Schmuckgegenstände. Also letztendlich vieles, was ganz individuell den Menschen eben wichtig war. Das wurde eben den Menschen abgenommen, als sie dann in das Konzentrationslager, wie es offiziell hieß, eingewiesen wurden und in Gebäuden gelagert, den sogenannten Effektenkammern.
Mhm. Das ist ein komischer Name, ne?
Ja, also Effekten hat als Wort mehrere Bedeutungen. Im Kontext der NS-Geschichte bezieht es sich eben auf diese Dokumente und Schriftstücke oder auch Objekte, persönliches Hab und Gut, das den Menschen eben entnommen wurde.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, das ist eine Ausstellung, die auch die Gegenwart der Geschichte beleuchtet. Das heißt, wir sehen Gegenstände, die in diesen Archiven noch lagern und noch nicht sozusagen die früheren Besitzer oder deren Angehörige gefunden haben? Oder was ist sozusagen der gegenwärtige Aspekt dieser Ausstellung?
Es sind zwei Dinge. Die Wanderausstellung zeigt die Gegenstände nicht im Original. Sie dokumentiert allerdings die Arbeit der Arolsen Archives. Sie erklärt anhand einiger ausgewählter Beispiele von konkreten Gegenständen, wie in den Arolsen Archives gearbeitet wird, wie geforscht wird, wie mit diesem dokumentierten Unrecht, das eben bis heute in den Archiven oder in den Räumen der Arolsen Archives eben lagert, welche Auswirkungen das bis heute in unsere Tage eben hat. Und konkret in den exemplarischen Biografien, die vorgestellt werden, in denen es möglich war, Gegenstände den Familien zurückzugeben, zeigt diese Ausstellung auch, welche Auswirkungen, welche Folgen das eben hatte. Vor 2 Jahren habe ich noch die Gedenkstätte Feldscheine-Isenschnippe-Gardelegen in Sachsen-Anhalt geleitet. Und dort bin ich Zeuge geworden. Dort war es möglich, einer Familie ein Stück, das war eine Taschenuhr und das war ein Ring eines Häftlings, der dort an diesem historischen Tatort ermordet wurde. Und die Familie in Algerien konnte ausfindig gemacht werden. Und der Urenkel desjenigen, dem die Gegenstände abgenommen wurden, hatte sie dann vor 2 Jahren im Juli 2023 wieder zurückbekommen und war überglücklich.
Also eine ganz wertvolle Arbeit dieses Archivs, dessen Namen die meisten Menschen wahrscheinlich noch nie gehört haben.
Ja, es ist eine sehr, sehr altehrwürdige Einrichtung. Es ist der frühere internationale Suchdienst des Roten Kreuzes. Und seit einigen Jahren nennt er sich die Arolsen Archives. Das ist ein umfangreiches Archiv mit einer enormen Sammlung. Das Rote Kreuz hatte nach der Befreiung der Konzentrationslager sich um die Überlebenden gekümmert und hatte verschiedene Funktionen übernommen, hat Überlebenden geholfen, wieder in ihre Heimat zurückzukehren, hat sich bemüht, Kontakte wiederzufinden, Kontakte zu vermitteln. Und in diesem Zusammenhang ist der Internationale Suchdienst, also der Vorläufer der heutigen Arolsen Archives, eben auch, wenn man so will, in den Besitz mehrerer tausend Effekten gekommen. Die Effekten, die sich in den Arolsen Archives befinden, stammen hauptsächlich aus dem früheren KZ Neuengamme, ein Teil auch aus dem ehemaligen KZ Dachau. Mhm.
Herr Fröse, Sie als Gedenkstättenleiter, jetzt kommen wir noch mal auf ein ganz anderes Thema, werden sicher auch mit größter Aufmerksamkeit beobachten, was sich bei der Entwicklung eines neuen Gedenkstättenkonzeptes tut. Lange in Arbeit, unter Claudia Roth auch schon anvisiert, aber nicht wirklich dann durchgearbeitet und realisiert. Jetzt haben wir einen neuen Kulturstaatsminister, der andere Dinge vorhat, der gesagt hat, wir wollen dabei bleiben, uns auf die Geschichte des Nationalsozialismus und der DDR zu konzentrieren. Und eben diesen kolonialen Aspekt, den Frau Roth da immer mit reinbringen wollte, ausklammert. Wie stehen Sie dazu?
Also konkret habe ich auch nur die Information, die über die Medien bekannt wurde, das, was Herr Weimer im Interview gesagt hat. Mehr weiß ich noch nicht und viele meiner Kolleginnen und Kollegen in anderen Gedenkstätten wissen auch noch nicht mehr darüber. Insofern sind wir gespannt, was Herr Weimer mit dieser Ankündigung verbindet. Und wir hoffen natürlich, dass es zu einem Dialog, zu einem Austausch, zu einem gemeinsamen Gespräch kommt.
Deutet sich das an?
Wir sind gespannt und wir stehen bereit. Es tut einer Sache immer gut, wenn man auch mit verschiedenen, ich sage jetzt mal Expertinnen sozusagen, spricht, denjenigen, die in Gedenkstätten arbeiten, auch aus verschiedenen Abteilungen in den Gedenkstätten, aus der Forschung, aus der Bildungsarbeit, auch Expertinnen der Universitäten. Gedenkstätten haben eine vielseitige Funktion in unserer Gesellschaft. Es gibt ja auch ganz verschiedenste Arten von Gedenkstätten, verschiedenste Trägerschaften, teilweise auch Orte, die vom zivilgesellschaftlichen Engagement leben. Und gerade bei so einem Thema lohnt es sich natürlich schon, einen sehr breiten Dialog anzustoßen. wir sind gespannt und stehen gerne bereit.
Aber Sie sehen schon die Notwendigkeit, dass sozusagen die Erinnerungsarbeit verändert werden muss. Braucht es ein neues Konzept?
Naja, also ich habe den Prozess im vergangenen Jahr miterlebt. Die Gedenkstättenkonzeption in der letzten Fassung stammt aus dem Jahre 2008 und seitdem sind einige Jahre vergangen und es kamen neue Aspekte hinzu. Rückblickend muss man sagen, ist die Gedenkstättenkonzeption aus dem Jahre 2008 hat sich als sehr tragfähig erwiesen. Man konnte gut mit ihr arbeiten, aber denken Sie an Fragen zur Digitalisierung, denken Sie beispielsweise auch an neue Forschungserkenntnisse, an neue Methoden und Wege, die Geschichte zu vermitteln, Fragen des Umgangs mit baulichen Relikten an den historischen Tatorten bis hin zu dem politischen und gesellschaftlichen Rechtsruck, den wir in vielen Gedenkstätten spüren. Das ist alles mit neuen aktuellen Fragen verbunden und es ist natürlich dann schon lohnenswert, nach ein paar Jahren eine Bilanz zu ziehen und sich anzuschauen, was hat sich bewährt, was sollte verändert werden. Und ja, eine Konzeption ist nie fertig. Es lohnt sich immer, nach ein paar Jahren noch mal kritisch draufzuschauen und sie eben weiterzuentwickeln.
Aber bei den Aufzählungen von Ihnen kam die koloniale Frage jetzt gerade nicht vor. Halten Sie die für nicht so wichtig?
Doch, im Gegenteil. Dazu gab es auch einen Konsens im vergangenen Jahr. In den Runden, an denen ich teilgenommen habe oder auch andere Kolleginnen aus der Gedenkstättenszene, die dann hinterher auch berichtet haben, gab es in dieser Frage keinen Dissens. Im Gegenteil. Die Frage der kolonialen Verbrechen ist durchaus auch mit staatlich organisierter Gewalt verbunden. Es ist durchaus auch mit ideologischer Fundierung, mit Rassismus, mit Nationalismus verbunden, mit Verbrechen, die auch ja ihre Spuren bis in die nachfolgenden Generationen, bis in die Gegenwart noch tragen. Und da ist natürlich durchaus auch eine Verantwortung, die es sich lohnt anzunehmen. Die Frage ist, wie dieser Aspekt konzeptionell in Verbindung zu setzen ist mit anderen staatlichen Verbrechen. Aber der letzte Entwurf, der im November auch im Kulturausschuss des Deutschen Bundestages vorgestellt wurde, hatte da einen Zugang gewählt, der in der Gedenkstättenszene auf breite Zustimmung gestoßen ist.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne, ich danke Ihnen.
ChatGPT ist für viele Menschen schon nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Ein rasanter Aufstieg der künstlichen Intelligenz in unserem Alltag. Heute Abend hat OpenAI, der kalifornische Konzern hinter ChatGPT, eine neue Version vorgestellt, und zwar die fünfte. Den letzten großen Versionssprung, den gab es vor 2 Jahren. Moritz Metz über Neuerungen, die auch mit der, ja, man kann schon sagen, Haltung der künstlichen Intelligenz zu tun haben oder mit dem künstlichen Charakter.
GPT-5 is a major upgrade and a significant step along our path to AGI.
Schlauer, schneller, sprachgewandter und persönlicher soll das KI-Modell ChatGPT 5 sein. Von einer wohnzimmerähnlichen Streaming-Bühne stellen OpenAI-Chef Sam Altman und über ein Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dessen Fähigkeiten vor. Die größte Neuerung neben allen Marketing-Superlativen: bislang mussten sich User für ein geeignetes Untermodell für eine Aufgabe entscheiden. ChatGPT 5 wählt nun automatisch, welche seiner Fähigkeiten jeweils benötigt werden. Darunter der sogenannte Reasoning-Modus, in dem das Modell seine eigenen Arbeitsschritte verifiziert und reflektiert. Die für Sprachmodelle einschlägigen Halluzinationen seien reduziert worden.
GPT-3 was sort of like talking to a high school student.
GPT-3 war wie sich mit einem Schüler zu unterhalten, GPT-4 wie ein Student, GPT-5 sei ein Experte auf Doktorandenniveau, sagt Sam Altman.
A legitimate PhD-level expert in anything, any area you need.
Auch könne ChatGPT verschiedene Charaktere einnehmen. Voreingestellt seien Standard, Zyniker, Roboter, Zuhörer und Nerd. Auch integriert sind sogenannte KI-Agenten.
It can help you plan a party, send invitations, order supplies.
Bots, die im Internetbrowser autonom Aufgaben erledigen können.
GPT-5 really opens up a whole new world of vibe coding.
Besonders gut sei die neue Version aber in Softwareentwicklung, sagen die Macher und lassen den Chatbot in wenigen Minuten ein dreidimensionales Minispiel erstellen.
Do you guys want to try the minigame?
Absolutely.
Let's play the minigame.
In zahlreichen Leistungstests schneidet ChatGPT 5 laut seinen Entwicklern besser ab als bisherige Modelle oder die der Konkurrenz. Auch wenn die bei der Bühnenshow gezeigten Balkendiagramme widersprüchliche Werte enthalten.
Give me a piece of wisdom.
Patience.
sind diese Fähigkeiten, wie vom Hersteller angepriesen, ein Schritt in die Richtung einer allgemeinen künstlichen Intelligenz? Der KI-Experte Gary Marcus schreibt in seinem Newsletter, GPT-5 sei ein guter Fortschritt, aber nicht der riesige Sprung vorwärts, den manche nach 3 Jahren und Milliardeninvestitionen erwartet hätten. Es seien noch zu viele Fragen zur Leistungsfähigkeit offen und es sei ganz offensichtlich keine allgemeine künstliche Intelligenz, da sei Grok laut Test noch näher, die KI vom Tech-Unternehmer Elon Musk. Welche Energiemengen für das Training von ChatGPT-5 verbraucht wurden, ist unklar. Analysten der Bank HSBC hatten Trainingskosten von bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar prognostiziert, eine Ver-25-fachung im Vergleich zu ChatGPT-4 vorletztes Jahr. Ebenso offen ist, mit welchen Daten ChatGPT-5 trainiert wurde. In den USA laufen mehrere Gerichtsverfahren gegen KI-Unternehmen wie Meta, die teils Millionen von Büchern als illegale Trainingsdaten verwendet hatten. Nichtsdestotrotz hat OpenAI zuletzt umfassende Verträge mit der US-Regierung abgeschlossen. Zum symbolischen Preis von einem Dollar sollen alle US-Bundesbehörden ChatGPT 1 Jahr lang nutzen dürfen. Das US-Verteidigungsministerium zahlt 200 Millionen US-Dollar, um die KI für militärische Zwecke einzusetzen.
And from now on, the US government will deal only with AI that pursues truth.
US-Präsident Trump hatte mit dem AI-Action-Plan Ende Juli bestimmt, nur noch mit KI-Unternehmen zu arbeiten, die angebliche ideologische Voreingenommenheit ausschließen. Ob ChatGPT-5 das tut, gar eine anti-woke KI ist, wie Elon Musks Grok, stellt sich heraus, wenn der Chatbot von der Öffentlichkeit erprobt wird.
Moritz Metz über die neue Version von ChatGPT, die erst noch auf den Markt kommen muss. Viel, viel Energie braucht, wie wir gehört haben, und ein Thema auch in der Kulturpresseschau manchmal mit ihrer übertriebenen Freundlichkeit richtig nerven kann. Hans von Trotha hat die Feuilletons von morgen Freitag gelesen.
Emojis sind die kommunikativen Krücken der Gegenwart, stellt Felix Stephan in der Süddeutschen fest. Vor allem die netten. Warum geht es in Chat so viel herzlicher und enthusiastischer zu als in den Gesprächen, die man sonst so führt, fragt der SZ-Autor und stellt fest, zu den großen Gewinnern der Verlegung allen gesellschaftlichen Lebens in Chaträume gehören die Herzen und die Ausrufezeichen, denn Subtilität wird nicht belohnt. Zurückhaltung, Zwischentöne, Ironie werden in Chats eigentlich immer missverstanden. Und weil so etwas sehr reale Konsequenzen haben kann, übertreffen sich die Gesprächsteilnehmer an Eindeutigkeit und Zuneigungsbekundungen. Je seltener der affektive Kontakt zwischen Menschen wird, desto verzweifelter wird er behauptet, schreibt Felix Stephan. Das Chatherz ist in dieser Hinsicht weniger ein Zeichen für Zuneigung, als vielmehr ein Zeichen, das die Abwesenheit jeder Art von realem Erleben anzeigt. Dazu passt auf verworrene Weise eine Frage der Marie-Louise Goldmann in der Welt unter dem Titel »Immer loben, 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 bis es gefährlich wird« nachgeht. Die Frage, was die Maschine vom Menschen unterscheidet. Sie kommt zu der Erkenntnis, das sei ihr, also der Maschine, Hang zur Nettigkeit. Für die KI ist alles großartig, wunderbar und fantastisch, was der zum Kleinkind degradierte Mensch ihr an Kunststücken vorführt. Und da zitiert die Welt die SZ, die ChatGPT-induzierte Psychosen unter anderem auf die Illusion eines vertrauten Begleiters zurückgeführt hat, der endlos zuhört und zustimmend reagiert. Der Bot kann einfach nicht anders. Das freundliche Lächeln ist seine Natur, resümiert Marie-Louise Goldmann und fragt, wie kommt es dazu? Eine Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Sprachmodelle gezielt manipulieren und täuschen, um positives Feedback von ihren Nutzern zu erhalten. Sprich, die künstliche Intelligenz füttert uns mit positivem Feedback, damit wir es wiederum mit positivem Feedback belohnen. Da passt ein Slogan des Musikers Albrecht Schrader, den Johanna Schmidt in der Taz Kultur zitiert. Eigentlich ein Drei-Stufen-Plan, nämlich erstens die Scheiße erkennen, zweitens die Scheiße benennen, drittens der Scheiße gutes Zeug entgegensetzen. Ausgangslage des Taz-Beitrags ist, dass 20.000 KI-generierte Songs täglich neu hochgeladen werden. Was Johanna Schmidt wirklich überrascht ist, wie unkritisch manch ein Musikjournalist mit der zusammengenerierten Musik umgeht. Wenn das der Weg der Wahl sei, werde man den Musikjournalismus bald auch in Anführungszeichen setzen können, denn wer könnte KI-Musik besser besprechen als eine KI? Und das passiert dann wahrscheinlich ausgesprochen freundlich, wie gehört. Marie-Louise Goldmann nennt in der Welt ChatGPT das Botox der Sprache, wo das Nervengift im menschlichen Gesicht jeden Anflug von Zorn, Müdigkeit oder Unmut hinter einer Maskerade indifferenter Freundlichkeit verschwinden lässt, versteckt ChatGPT negative Emotionen unter einem aseptischen Schleier der Höflichkeit. Sowie die Emojis und die freundlichen Ausrufezeichen, von denen Felix Stephan in der Süddeutschen erzählt, hängt alles doch verflixt zusammen. Wir wissen, heißt es in der Welt, nicht die KI ahmt den Menschen nach, sondern der Mensch wird immer mehr wie die KI. Nach und nach verlernen wir selbst, wie man grantelt und austeilt. Für einen gilt das noch nicht, gemeint ist Donald Trump. Vor dem Hintergrund der Vorhersagen, was aus den USA unter Trump 2.0 werden würde, fragt Frauke Steffens 6 Monate nach dem Amtseid in der FAZ, wie schlimm ist es gekommen? Die Liste ganz oder teils eingetroffener Prognosen resümiert sie sei lang. Aber, bemerkt sie noch, diese neue Realität trifft längst nicht alle Menschen gleich. Und der Rückzug ins Private kann für diejenigen, die nicht betroffen sind, keine Betroffenen kennen oder sich nicht für deren Schicksale interessieren, immer noch gelingen. Und aus dieser vermeintlich unpolitischen Zurückgezogenheit heraus lassen sich dann ganz viele Chats führen. Immer schön freundlich und mit vielen freundlichen Ausrufezeichen und Emojis. Dann merken die anderen gar nicht, wenn du auf Autopilot schaltest und ChatGPT chatten lässt. Und das ist doch das Ziel. Darum heißt es ja so. Oder?
Das war die Kulturpresseschau von Hans von Trotha und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.